Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Ich bin gerne alleine mit meinen Gedanken. Und ich habe das Gefühl, Musik stört mich dabei. Ich kann, wenn Musik läuft, oft einfach nicht nachdenken.
Radio 1, die Hörbar Brust, herzlich willkommen. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst, wir gehen in die Sommerpause. Da müssen wir gemeinsam durch. Die gute Nachricht ist, es gibt ja diese Sendung auch als Podcast, falls Sie das jetzt gerade als Radiosendung hören. Wenn Sie es sowieso als Podcast hören, dann wissen Sie, dass Sie in einen Ozean bereits geführter Gespräche tauchen können. Dass Sie im Grunde die ganzen 6 Wochen, Mariam? 7 Wochen. 7 Wochen können Sie sich ablenken mit bereits geführten Gesprächen, zum Beispiel mit René Polisch, Charlie Hübner, Giovanni Di Lorenzo, Maria Schrader, Thorsten Sträter, Tristan Pütter, Mimi Fiedler, Caroline Kebekus, Caroline Peters, Merit Becker, ganz, ganz, ganz unterschiedliche Leute. Die können Sie sich alle anhören über die ARD Audiothek, über die klassischen Podcast-Plattformen. Und die zweite gute Nachricht ist, es wird eine Live-Hörbar geben am 1. September im Haus des Rundfunks. Der RBB macht House of Podcasts, eine ganz fancy Veranstaltung. Und wir werden eine Live-Hörbar machen. Zu Gast wird sein Anne Will, freue ich mich schon sehr drauf. 1. September, gehen Sie einfach online, schauen Sie und dann sehen wir uns da. Und dann ist die Zeit auch schon um. Wann sind wir wieder da? Am 8. September sind wir schon wieder da. Seien Sie nicht traurig. Ich habe einen tollen Gast heute. Ich habe immer tolle Gäste und wer mein Gast heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Wir haben in all den Jahren auch schon eine Handvoll anderer Gäste mit diesen Worten vorgestellt. Aber es hilft nichts. Wir müssen es auch heute wieder tun, denn Dimitri Schad ist nun mal einer dieser Schauspieler, den man in einer Rolle sieht und dann nicht mehr vergisst. 1985 kam er in Kaskelenk im heutigen Kasachstan zur Welt und ist 8 Jahre alt, als seine Eltern mit ihm und seinem Bruder nach Deutschland ziehen. Da spricht er kein Wort Deutsch, macht später Abitur, nimmt unvoreingenommen an einer Aufnahmeprüfung teil und lässt sich zum Schauspieler ausbilden. Die Zeit nennt ihn einen der vielversprechendsten Bühnenmenschen seiner Generation. Allein im Berliner Maxim Gorki Theater absolvierte er als ehemaliges Ensemblemitglied in 10 Jahren über 1000 Vorstellungen. Aber die Bühne wich in den letzten Jahren immer häufiger den Kameras und Monitoren, sehr zur Freude eines größeren Publikums. Dimitri Schad verkörperte die coolsten Rollen in den erfolgreichsten Projekten. Die Känguru-Chroniken, Cleo oder Charlie Hübners Regiedebüt Sophia, der Tod und ich, um nur ein paar zu nennen. Zudem aber ist Dimitri ein begabter Autor. Aber auch das kommt ja sicherlich auch gleich noch zur Sprache.
Herzlich willkommen, lieber Dimitri.
Hallo, hallo, schön hier zu sein.
Ich habe gehört, wie Mariam versucht, sie das so ein bisschen kasachisch. Ist das überhaupt richtig, kasachisch?
Eigentlich russisch.
Russisch
also, genau, kasachisch, sozusagen so mit der kasachischen Bevölkerung, sozusagen bin ich nicht, weil meine Familie kommt mütterlicherseits aus Weißrussland und der Ukraine und väterlicherseits sind wir Nachfahren von Wolgadeutschen.
Interessant.
Ja.
Und wird da viel Tradition oder wurde viel Tradition, Brauchtum bei euch gelebt, sodass du auf so ein paar Rituale und Traditionen zurückblicken kannst, die mitgenommen wurden?
Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Nee, also ich wüsste
darauf habe ich jetzt gesetzt, also ungefähr die Hälfte des Gesprächs wollte ich jetzt so ein bisschen internationalisieren, aber super.
Nee, so gut wie gar nicht. Ich glaube, es war wirklich so eine sehr typisch sowjetisch geprägte Familie. Also so alle Werte waren sehr sowjetisch und weniger so aus den einzelnen Ländern.
Ich weiß nach wie vor extrem wenig über Kasachstan und wusste auch vorher wenig über Kasachstan. Es gab 1990, glaube ich, eine Unabhängigkeitserklärung.
Genau.
Ich habe auch gelesen, dass das Kasachstan, wie es jetzt heißt, vorher war es ja die Republik und jetzt ist es...
Genau, die kasachische Sowjetrepublik, ja.
Republik, genau. Dass der Anteil der Kasachen also unter 50% lag, also ein Volk sozusagen oder ein Land, das sich aus verschiedenen Nationalitäten, aber hauptsächlich dann eben Russen und Kasachen zusammensetzt. Habe ich das richtig verstanden?
Sehr viele, und es waren sehr viele ehemalige Wolga-Deutsche dort, die dorthin also deportiert worden sind, ab 39, aber zum Teil auch schon davor. Genau, die wurden dann dorthin verfrachtet. Also der Großteil der, ich weiß nicht genau, wie viele Russlanddeutsche jetzt gerade in Deutschland leben, um die 3 Millionen müssten es sein, davon würde ich sagen, sind mindestens 85% aus Kasachstan.
Ah ja, okay. Ja. 20 Millionen gibt es, also Einwohner insgesamt ungefähr, roundabout. Auf euch 4 mussten sie verzichten.
Eben.
Wir profitieren davon.
Yes.
Ich freue mich sehr darüber. Und ich habe das Wissen, Stammhörerinnen und Hörer, dass wir unsere Gäste immer bitten, also wir, das sind Miriam Cilik und ich, Miriam, die auch die Barsendung Barfly moderiert, kennen Sie ja sicherlich und die einfach schon fast von Anfang an dabei ist hier als Redakteurin, als Producerin, das ist die Hörbarus so im Wesentlichen, so mehr ist da nicht. Und wenn wir Gäste einladen, bitten wir diese Gäste, 8 Songs rauszusuchen, dazu kommen wir gleich, und uns immer auch ein Stichwort dazu zu geben oder das einzubetten, damit ich das in eine Chronologie bringen kann. Daran halten sich Gäste mal mehr und mal weniger. Ich habe deinen Text so geliebt, was du zu diesen einzelnen Sachen geschrieben hast, dass ich so dachte, hoffentlich gelingt es dir, das genauso toll zu erzählen, diese kleinen Geschichten, in die du die Songs einbindest und in einen zeitlichen Kontext stellst. Das macht dir schon viel Spaß, das Schreiben, ne?
Grundsätzlich Geschichten erzählen, glaube ich, ja. Also in unterschiedlicher Form. Nicht unbedingt das Schreiben. Ich finde auch, also sozusagen verbal Geschichten zu tradieren, ich glaube, das ist so die große, die anhaltende Liebe meines Lebens.
Und bist du da streng mit dir? Gehst du da, wenn du so einen Text verfasst, wenn du da drüber gehst und ihn abgeschickt hast, ärgerst du dich dann, wenn du merkst, dass du da Formfehler gemacht hast?
Oder? Immer grundsätzlich. Nach dem Abschicken erstmal so eine, ich weiß nicht, ob man...
Man liest es vorher 30 Mal, ne?
Genau. Ja. Und ich lese es dann durch und dann denke ich, ist es wirklich präzise genug? Ist es ausgesprochen genug? Mir ist das so, ich denke sehr viel darüber nach, woher das bei mir kommt. Und da, ich glaube, diese Erfahrung, in Deutschland zu sein und noch kein Wort Deutsch zu sprechen. Und diese ersten Jahre, in denen ich mich nicht ausdrücken konnte und auf mich automatisch sozusagen dümmer geblickt worden ist oder dass ich dümmer bin, als ich war. Und irgendwie hängt mir das noch so sehr in den Knochen, dass mich wenig so selbst so wütend macht. So, und auch das ist eine sowjetische Prägung, dass ich wenig Emotionen in mir zulassen kann, abgesehen von Wut und Trauer. Ist so, dass es mich irre wütend macht, wenn ich das Gefühl habe, ich drücke mich nicht richtig aus. Ich habe irgendetwas nicht ganz präzise genäht. Ich habe länger gesprochen oder geschrieben, als ich hätte sollen. Oder zu kurz. Es war nicht exakt das richtige Wort. Nicht das exakt treffende Attribut. Es macht mich irre.
Okay, also ich glaube, das geht vielen Menschen so, die mit Sprache arbeiten. Also 100%ig. Ja. Auf jeden Fall sitzt dir hier jetzt gerade jemand gegenüber. Ich kenne das auch.
Ja.
Und manchmal macht das Spaß und manchmal ist es die Hölle einfach, dass man so pedantisch ist, ne? Dass man in dem Punkt möchte ich eigentlich ein bisschen entspannter sein. Aber egal, wie auch immer.
Ja.
Also hinzu kommt, dass ich gelesen habe, jetzt sehr frei zitiert, dass es für dich die Hölle ist, vor anderen Leuten aufzulegen.
Es wäre die Hölle. Es ist es nicht, weil ich mache es nie. Es wäre ja. Ich habe das immer gesagt, dass es wirklich, wenn es eine Hölle gibt, dann lande ich dort und ich muss auflegen. Das wäre meine ewige Strafe.
Warum?
Ich weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl, Musik spielt in meinem Leben keine so große Rolle. Also wenn ich gefragt, ich finde eine der schlimmsten Fragen, die man mir stellen kann, ist, was hörst du für Musik?
Genau,
selbst was hörst du gerade, ist für mich so total schwierig, weil ich bin gerne alleine mit meinen Gedanken und ich habe das Gefühl, Musik stört mich dabei. Ich kann, wenn Musik läuft, oft einfach nicht nachdenken. Oder auch wenn ich bei jemandem zum Beispiel bin und im Hintergrund läuft Musik, während ich versuche zu sprechen oder nachzudenken, bitte ich eher darum, die Musik auszumachen, weil mich irgendwie dieser Rhythmus zu etwas zwingt oder zu einem inneren Rhythmus, den ich nicht habe. Das macht mich wahnsinnig. Und ich bin nicht so wirklich ein auditiver Mensch.
Das hätte ich niemals gedacht.
Ja, ich brauche irgendetwas Visuelles, was ich damit verbinde. Vielleicht auch deshalb waren dann irgendwie diese Geschichten, die ich gerne dazu aufgeschrieben habe, weil doch zu den Songs, die mich begleiten, waren das immer eher so Songs, zu denen ich ein sinnliches Erlebnis hatte, was anders ist als nur die Platte irgendwann gehört, sondern ich muss etwas dabei gesehen haben. Sehr viele Songs, die ich in Filmen oder Serien sehe, die bleiben dann bei mir irgendwie in der Playlist.
Okay.
Ja.
Dann fangen wir jetzt mal an mit Prince, Purple Rain. Und die Geschichte dazu ist schön, aber ich würde erstmal gerne den Song hören, weil wir haben jetzt sehr lange gesprochen. Wir hören den Song und danach hören wir uns die Geschichte dazu an.
Unbedingt.
Der Schauspieler und Autor Dimitri Schad ist heute hier zu Gast. Und bevor Dimitri uns die Lösung verrät, möchte ich Sie fragen, schätzen Sie mal, wie alt war Prince, als er diesen Song geschrieben hat? Ganz kurz, nur für sich so, eine Zahl in Ihrem Kopf. Nein, stimmt nicht. Er war jünger. Wir haben es gerade erfahren.
Ich meine, er müsste 23 gewesen sein und dass er das ganze Album eigentlich nur gemacht hat und den Film, weil Michael Jackson gerade Thriller rausgebracht hat und er war so sauer auf diesen Erfolg, dass er dachte, er will das irgendwie toppen und dann hat er innerhalb von kürzester Zeit dieses Filmprojekt zustande gebracht und hat, während er es gedreht hat, nachts noch Songs geschrieben und aufgenommen in einer völligen Gigantomanie. Also er muss dort nicht geschlafen haben über Monate hinweg, während er das irgendwie zusammengezimmert hat. Und ich meine, er war 23.
Und ich finde es interessant, weil sowas wissen eigentlich nur Nerds, die sich extrem viel mit Songs beschäftigen und mit Musik.
Na, aber vielleicht auch da, weil es in Verbindung mit einem Film ist. Vielleicht auch das.
Ja, gut. Und ich weiß jetzt schon, wenn das nicht ganz korrekt ist, sind jetzt schon die Radio 1 Hörerinnen und Hörer sind sehr beflissen und auch sehr musikaffin. Uns werden E-Mails erreichen, die das Ganze korrigieren. Leute, wir können das dann nicht verlesen, weil wir dann in der Sommerpause sind. Also, und das hier ist eine Aufzeichnung. Also bitte, kann sein, dass sich da irgendwo vielleicht ein Flüchtigkeitsfehler und er ist in Wirklichkeit schon 24 gewesen. Also halten wir fest, er war verdammt jung und sehr, sehr talentiert. Und man kann irgendwie gar nicht glauben, dass der nicht mehr da ist. Also er hat so viel hinterlassen, Gott sei Dank, wie auch andere Künstler, wie auch Bowie beispielsweise, wo man so denkt, die sind ja deswegen nicht weg, weil sie so präsent sind einfach.
Ja.
Ne?
Ja.
So, dieses Lied Purple Rain steht für eine Zeit, eine Situation, die du uns jetzt, mir jetzt wahrscheinlich gleich erzählen wirst, die so ein bisschen vorgreift. Wir werden das später, wir werden diesen Punkt in deinem Leben, in deiner Biografie später noch ein bisschen ausführlicher erzählen können oder einordnen können. Aber gib uns doch schon mal dieses kleine Video, das da in deinem Kopf abgespielt wird.
Also das Video, ich weiß leider nicht, welche Straße es ist, aber es ist irgendeine Straße in Los Angeles. Das Jahr ist 2016 und mein Bruder hat mit 26 Jahren einen Studenten-Oscar gewonnen für einen Übungsfilm, den er gemacht hat, für einen Zweitjahresfilm, den wir zusammen geschrieben haben und für 3.000 Euro Produktionskosten, glaube ich, gedreht und damit dann einen Oscar gekriegt. Und dann waren wir in Los Angeles und haben das Preisgeld angebrochen, um unsere Eltern mitzunehmen, die dann in dem Hotel in Beverly Hills übernachtet haben. Und dann haben wir sie abgeholt, als wir zu dieser Verleihung gefahren sind, mit einem gigantisch großen amerikanischen Auto, dessen Marke ich nicht kenne.
Musste auch sein, musstet ihr euch auch dann
natürlich. Und dann sind wir, also es war Sonnenuntergang und es war absolut perfekt. Das war Anfang September in Los Angeles und wir fahren zu dieser Verleihung und im Radio läuft Purple Rain und dann setzt dieses Solo ein und das ist einfach kompletter Irrsinn. Also ich kann dieses Lied nicht hören, ohne nicht an diesen Moment zu denken.
Du hast dazu geschrieben, das ist zu viel Glück, selbst für eine ganze Familie.
Ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Manchmal hat man ja so eine Verbindung, also man spürt, dass die Menschen jetzt gerade neben einem genau das, also man spürt es, man ist sich ganz sicher, dass man dasselbe Gefühl der Freude hat. Das gibt's nicht oft sowas, aber ja. Und wenn man das miteinander erlebt und sich zudem auch noch so nahe steht und dann auch noch so was Tolles erlebt zusammen.
Ja. Vor allem, wenn es diese Fähigkeit von irgendwelchen bestimmten Dingen, dass sie tolle Gefühle in einem triggern, das finde ich also psychologisch etwas ganz Faszinierendes, was bei uns Menschen hier passiert. Dass es entweder ein Essen sein kann, ein Bild, das wir anschauen oder ein Song, den wir hören und der sofort so ein Gesamtgefühl triggert, wie am Anfang von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Wie heißt das Proust-Buch, da geht es doch auch darum, dass er irgendetwas isst und dieser Geschmack das dann auslöst, diese gesamte Spurensuche in der Vergangenheit. Und dass das einen Song machen kann, das finde ich irre.
Ja. So, dein Leben begann 1985
ja.
Im heutigen Kasachstan. Da waren wir schon. Deine Großeltern wuchsen noch zu Zeiten Stalins auf oder lebten zu Zeiten Stalins in der Sowjetunion.
Mhm. Genau, also mein Opa ist in der Ukraine geboren und aufgewachsen, noch vor der Zeit des Zweiten Weltkriegs, und dann wurde deren Hof okkupiert und also von der Waffen-SS, die dann dort war für die nächsten Jahre, und meine Oma wurde ein bisschen später geboren und ist dann schon, glaube ich, mit 1,5 oder 2 Jahren mit ihrer Mutter in den Wald geflohen, wo sie dann mit Partisanen aufgewachsen ist.
Wo im Wald?
In Weißrussland.
Hast du deine Großeltern kennengelernt? Konnten die diese Geschichten erzählen?
Sie konnten es, also meine Oma lebt noch, die hat aber nicht besonders viel so darüber berichtet. Gibt so ein bisschen so eine sowjetische Schweigemauer, die so drüber gelegt worden ist, weil natürlich auch dadurch, dass die furchtbare, furchtbare, menschenverachtende und Terrorpolitik Stalins, die einfach so ungeheuer vielen Millionen Menschen das Leben gekostet hat, dass man die irgendwie nicht antatscht, hat man danach auch einfach gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist doch super, wir sind doch als Sieger hervorgegangen, die Sowjetunion ist toll und es gibt nichts zu kritisieren, fertig aus. Es gibt nichts zu besprechen. Und dann hat man irgendwie wie so einen Schlussstrich drunter gesetzt und ganz viel ja nicht geredet darüber, was davor passiert ist, wie also in der Tschistka, in der Zeit der großen Säuberungen, also sowohl die gesamte Intelligenz des Landes als auch militärische Führungen so dezimiert worden sind, dass ja, also
ich glaube, es sind auch 5 Millionen. Also es geistern unglaublich, unglaublich hohe Zahlen, die man gar nicht glauben kann, die man schon deswegen nicht glauben kann. Und das ist jetzt kein Whataboutismus. Mhm. Also Hitler ist völlig indiskutabel. Natürlich, natürlich. Interessant nur wirklich, dass Stalin und das, was unter Stalin passiert ist, dann doch, ich will jetzt nicht sagen, idealisiert wird von manchen Gruppen noch, aber zumindest verharmlost oder klein gedacht oder klein gemacht. Das hat mich auch immer sehr gewundert. Absolut. Du bist ja sehr geschichtsaffin, ne?
Ja, ja, und es war ungeheuer brutal. Also von dem wirklich Aushungern der ukrainischen Bevölkerung, wo 5 Millionen Menschen gestorben sind, die einfach bewusst von ihm ausgehungert wurden. Von Millionen von Menschen, die in einem gigantischen Netz, das halb so groß ist wie Europa, ein Netz aus Lagern, was er in Sibirien errichtet hat, die dorthin gepackt worden sind, wirklich brutalste Verhältnisse. Und das stimmt, das wurde nie richtig aufgearbeitet. Und ich glaube, das ist auch mit dafür verantwortlich, warum Putin so einen großen Rise haben konnte, weil er sich direkt in diese Linie stellt. Und alleine das ist ja schon schlimm genug.
Ja. Du bist, Leute, die jetzt vielleicht gerade denken, Wäsche aufhängen, Sport machen, höre ich jetzt noch weiter, wird das jetzt so eine ernste Sendung oder ein ernstes Gespräch? Also ich glaube, dass wir auch bei sehr lustigen Themen landen werden und sehr albern, vielleicht belanglos, schön uns so ein bisschen hin und her schnupseln, inhaltlich. Würde ich doch jetzt gerne noch diese eine Nachfrage stellen. Ja. Jemand, der sich viel mit Geschichte beschäftigt, wie gesagt, das tust du oder hast du, du wolltest früher mal so, glaube ich, Geschichte studieren auch. Da kommt man ja auch um die Psychologie des Menschen nicht wirklich umhin, denn das sind ja nicht nur geografische Grenzen und Sachen, die passiert sind, sondern wenn du jetzt gerade sagst, Stalin hat dies und das und Hitler hat dies und das, es sind ja die Völker gewesen, es sind viele, viele, es sind zahllose einzelne Menschen gewesen, die sich da in den Dienst gestellt haben. Mhm. Es gab mutige Seelen, von denen ich nicht weiß, ob ich zu einer dieser mutigen Seelen gehört hätte, die im Widerstand waren, die sich dem verweigert haben, die bestraft, die gefoltert, getötet wurden. Ist ja heute nicht anders in vielen Ländern. Hättest du verweigert, wenn du sowas wie einen Kriegsdienst, Wehrdienst hättest machen müssen, hier in Deutschland, sagen wir mal?
Ich habe mich bewusst ausmustern lassen. Das, ja. Ja.
Gut, also wir switchen jetzt mal. Wir nehmen jetzt mal diesen schweren Stein, den schieben wir erstmal beiseite. Mhm. Wir hören jetzt Kay Tempest, hast du mitgebracht, Grace.
Ja.
Vielen Menschen wird Kay kein Begriff sein.
Ja.
Ich habe auch nachgeguckt und fand es aufschlussreich und interessant, dass bei Wikipedia steht, eine britische Person.
Ja.
Das habe ich noch nie gelesen. Es ist immer ein britischer Mann, eine britische Frau oder so. Und dann wird noch geschrieben, irgendwann queer oder so. Und schau, es tut gar nicht weh. Da steht einfach eine britische Person.
Yes.
Denn das ist das auch, ich glaube, sie ist in einer Transformation oder zumindest ist sie non-binary, queer, wie auch immer. Sie sieht in Videos manchmal aus wie ein 12-jähriger Junge, dann wieder wie eine, weiß ich nicht, ohne es jetzt zuordnen zu wollen, eine...
Also ich glaube genau, die ersten Arbeiten hat sie noch als Kate Tempest veröffentlicht und ist seit da als Kate Tempest eben non-binary und Grace finde ich einfach ein irrsinnig schönen Song und ich finde so das, was Kay macht mit Worten und Poesie. Ich bin nicht so gut mit Poesie. Ich kann nicht Lyrik lesen. Das kann ich total schwer machen. Und ich finde so diese Form von Spoken Word, das finde ich etwas, was nur sehr wenige machen. Und Kay macht das ganz fantastisch.
It was Grace, stunned by the last light of the sun. We were swimming in a green sea, as deep as a drum. There are things I must record, must praise. There are things I have to say about the fullness and the blaze of this beautiful life.
Der Autor und Schauspieler Dimitri Schad ist heute hier zu Gast. Du hast gerade gesagt, dass du mit Lyrik nicht so kannst. Ist dir das zu gezuckert? Ist dir das schon zu besetzt?
Ich glaube, es ist mir zu verdichtet schon und zu kryptisch. Ich tendiere, also meine Liebe fließt sehr zu sehr konsumablen, sehr direkten Texten. Und so sehr ich fasziniert dann davon bin, wenn mich jemand darauf stößt und sagt, guck mal, dieser eine Satz, so diese eine Wendung, diese eine Metapher, die ist so schön und dann kann ich das spüren. Aber ich würde mich nie hinsetzen und ein Gedicht lesen und denken, oh wow, das berührt mich. Das krieg
Wobei,
ich nicht hin.
Wenn du die Lyrics, das habe ich mal gemacht, von ihr jetzt liest, ne?
Ja.
Oder von Kay. Kay liest, ja. Das ist eine, wie so eine Farbpalette. Das ist schon, dass man denkt, wow, was passiert denn hier gerade mit Sprache?
Das ist irre, aber weil mich mein Bruder da drauf bringt. Mein Bruder ist immer der
Alex, wir müssen ihn jetzt mal vorstellen, er ist 5 Jahre jünger als du. Alex ist Regisseur.
Genau.
Und ihr arbeitet extrem viel zusammen und seid ihr beste Freunde, kann man das so sagen? Das ist ein bisschen doof, ne, als Brüder?
Wir sind wahrscheinlich mehr als das, ja.
Ja.
Also genau, wir arbeiten zusammen, wir sind zusammen aufgewachsen, machen Filme zusammen, schreiben zusammen und er hat jetzt gerade, das ist jetzt glaube ich 1,5 Wochen alt, er hat eine Serie gedreht, die jetzt bei Apple veröffentlicht wird, weltweit. Krank heißt sie und ist so richtig kompletter Irrsinn. Es ist so ein gritty Medical Drama, was ganz, 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 ganz toll ist. Und er hat einen irre guten Job als Regisseur dort gemacht.
Und er hat dir Kay Tempest empfohlen?
Er hat mir Kay Tempest empfohlen, wie er mir grundsätzlich Songs empfiehlt. Und er macht etwas, was selten passiert, finde ich, weil es gibt ja etwas, dass Leute einem Bücher empfehlen oder Filme empfehlen und sagen, so, da gibt es irgendwie eine bestimmte Perspektive oder da gibt es eine Figur, die ich mag. Aber es gibt es ja selten, dass jemand einem einen Song empfiehlt und sagt, guck mal, irgendwie da ist dieser Beat so toll oder da ist diese Wendung oder diese Erzählperspektive von dem Song. Und mein Bruder ist der Einzige, der mit mir das mit Songs macht und deswegen landen dann die Songs, die er mir empfiehlt, ganz oft auf meiner Playlist.
Okay. Ja. Zurück in deine früheste Kindheit.
Ja.
Kannst du dich gut erinnern?
Ja.
Wie weit geht deine Erinnerung zurück? Was denkst du?
Ich meine, ich hätte so Flashes in meiner Erinnerung, da bin ich vielleicht 2.
Ui.
So einzelne Bilder, ja. Ja.
Können aber auch Bilder sein, beziehungsweise Erzählungen.
Es gibt ein Bild und das habe ich ganz deutlich und zwar, ich bin 2 und ich sitze mit dem Topf unter dem Tisch meiner Oma und Und ich habe, ja, ich habe groß gemacht und habe also die Kacke genommen und alles da unten angemalt.
Oh.
Und ich weiß, wie ich von meiner Oma und von meinen Eltern angeschrien werde. Und das hat mir neulich eine Freundin erzählt, die Therapeutin ist und die sagt, dass das so, also für Kinder, wenn sie das erste Mal groß machen können, das ist das erste, was aus ihnen rauskommt, das erste kreative Produkt. Und das, deswegen sind sie so wahnsinnig stolz darauf und wollen das mit der Welt teilen.
Ja.
Und die Welt mag das aber nicht besonders. Das heißt, ich erinnere mich an eines der ersten Male, wo ich ein kreatives Produkt rausgelassen habe und das meinen Eltern präsentieren wollte und sie haben nicht besonders gut darauf reagiert.
Das finde ich lustig, weil die Serie, an der du jetzt gerade arbeitest, ganz aktuell und mit dünner Haut und mit einem strapazierten Nervenkostüm, eine selbstgeschriebene, von dir selbstgeschriebene
genau,
Serie, über die wir noch
Titel,
nicht
reden. Wir dürfen noch nicht reden darüber, okay. Aber sie hat einen Titel, der sehr mit dem Thema verwandt ist. Aber ich darf
okay.
ihn leider
nein,
noch
nein,
nicht
nein,
nennen.
Nein, also wir werden uns hüten. Es ist alles top secret.
Yes.
Okay. Ja, vielen Dank. An eine Phase wahrscheinlich. Damals dann.
Ja.
Und
na genau, also das ist eine der ersten Erinnerungen. Ich erinnere mich an den Kindergarten in der Sowjetunion. Ich erinnere mich an den Tag der Geburt meines Bruders. Und wie ich von meinem Vater abgeholt werde und vor dem Fenster stehe und meine Mutter zeigt ihn mir zum ersten Mal und ich sage, ob wir ihn umtauschen können.
Wirklich?
Ja, das war meine erste Reaktion, weil ich eine Schwester haben wollte. Und das war so meine erste Reaktion.
Warum wolltest du eine Schwester haben?
Ich weiß es nicht, vielleicht weil ich so der Kronprinz der Familie war und dann so der einzige Junge da bleiben
aber
wollte.
Aber das weiß ich, glaube, das klingt schon so reflektiert. Das weiß man, glaube ich, nicht. Ist es eher so,
also
dass
ich glaube, ich war sehr eifersüchtig darauf, als mein Bruder dann kam. Mhm. Also das war dann direkt wirklich in der Phase. Ich glaube, ich war sehr, sehr sauer darauf, dass er auf einmal da war und ich nicht mehr alle Aufmerksamkeit bekommen habe. Ja.
Und hast du ihn viel geärgert in deiner Erinnerung?
Ja.
Wie toll, dass er trotzdem so nahe seid jetzt, ne? Dass er dir das nicht verübelt hat.
Vielleicht verübelt er es mir immer noch, aber wir haben das irgendwie gut ausgeheilt, ja.
Weil 5 Jahre, das ist, wenn man klein ist, ist das ja eine Ewigkeit. Das
absolut.
Ist ja, ne, da passt nichts zusammen. Also einen 2-Jährigen und einen 7-Jährigen zusammen spielen zu lassen, naja, also vielen Dank.
Ja.
Und dann irgendwann verwässert das. Irgendwann wird es egal ab einem bestimmten Alter.
Das
Habt ihr zueinander gefunden? Was würdest du sagen?
Wir haben vor allem, also wir haben uns ein Zimmer geteilt, bis ich 19 war und ausgezogen bin. Deswegen, da war schon sowieso eine Verbindung da. Dann habe ich auf der Schauspielschule angefangen und er hat irgendwie viel geskatet und hat angefangen, so Skater-Videos aufzunehmen. Und da waren wir, glaube ich, ein bisschen getrennter voneinander. Und als er dann angefangen hat, sich auch sozusagen hauptberuflich für Film zu interessieren, da sind wir dann sehr stark zusammengewachsen.
Okay.
Und dann geht meine Erinnerung so über die Schulzeit in der Sowjetunion, den Zusammenbruch der Sowjetunion und natürlich dann so den Umzug nach Deutschland.
Ja.
Ja.
In der Schule wirst du nur 1,5, 2 Jahre dort gewesen sein, ne?
Ja.
2 Jahre.
Mhm. Ja.
Mhm. Und ist das eine, würdest du sagen, das waren, als Kind hat man ja in dem Sinne keine Vergleichswerte. Also würdest du sagen, dass du eine schöne behütete Kindheit hattest? Wie würdest du die beschreiben?
Als behütet würde ich sie, glaube ich, nicht bezeichnen.
Weil deine Eltern, haben sie gearbeitet? Haben sie viel zu tun gehabt?
Sie haben gearbeitet, aber auch dann, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion, also nach 1990, natürlich irgendwie eine sehr starke Kriminalitätsrate aufgekommen ist, dass es sehr üblich war, von Leuten zu hören, die umgebracht werden, die unter Hausarrest stehen. Das war schon eine sehr, sehr, sehr unsichere Periode natürlich, wenn ein ganzes Imperium auf einmal zusammenklappt und man lebt da mittendrin und weiß es nicht genau, was passiert.
Und wie verhält sich das zu dem Wort behütet, also oder beziehungsweise nicht behütet?
Na, behütet, wenn man das so denkt, als wäre jetzt meine Assoziation als etwas, dass man denkt, du bist von einer Außenwelt behütet und du bist beschützt davor. Und ich glaube, die Vorgänge, die dann damals in Kasachstan passiert sind, waren so groß und so übermächtig, dass da jetzt einzelne Eltern gar nicht, also nicht behütet genug sein konnten, was ja auch dann der Grund war, warum wir weggezogen sind.
Ich wollte nur wissen, ob du das gespürt hast, weil du das das hast du gespürt, so eine Unruhe, eine Unsicherheit, eine Angst oder hat sich das übertragen?
Und eine Kriminalität, also schlicht und ergreifend der
wie
Punkt,
hast du die, wie hast du die erlebt? Also bist du dir überfallen worden?
Genau, dass Leute bei uns eingebrochen sind, dass natürlich jede Familie einen sehr großen Wachhund hatte, der daraufhin trainiert worden ist, Leute anzugreifen, die er nicht kennt.
Oh.
Die dann da waren, eben eine Waffe unter dem Kopfkissen meines Vaters, eine andere Waffe unter dem Bett meiner Mutter. Das war alles war relativ üblich. So. Ja. Also deswegen meine ich.
Dass, deswegen ist ja dann ist das Wort behütet nicht wirklich nicht richtig. Also ich meine, ich glaube, du kannst dich trotzdem durch deine Eltern wahrscheinlich behütet fühlen, weil wenn du spürst, dass die außen diese Situation, die du gerade skizzierst, die Gott sei Dank gar nicht so viele Menschen hier in diesem Land wahrscheinlich jemals erlebt haben, ist das, ja.
Und ich glaube grundsätzlich, also auch selbst abgesehen von so direkt kriminellen Machenschaften oder Ereignissen, die passieren, aber dass eben ein ganzes Land natürlich vollständig zusammenbricht und eine total anarchische Stimmung ist, dass alle Menschen ihr gesamtes Erspartes verlieren, weil die Währung vollkommen abgewertet wird und etwas völlig Neues kommt. Also das überträgt sich natürlich auf alle. Also ich glaube, das Jahr 1990 schwelt im kollektiven Gedächtnis in Osteuropa und weiter nach Asien, schwelt es einfach noch bis heute mit und wird es wahrscheinlich in den nächsten Generationen immer noch.
Und wie schade, dass es nicht als freudiges Erlebnis einer Unabhängigkeit, sondern als Zusammenbruch und den Konsequenzen daraus gesehen wird, wahrscheinlich bei den meisten.
Das stimmt. Und andererseits muss man auch natürlich sagen, dass dann Kasachstan direkt in eine Diktatur gesteuert ist. Also insofern, es hat dann nicht diesen Effekt gegeben, den es vielleicht so in den baltischen Staaten gab, die dann also eine europäische Sozialisierung hatten und eine Zuwendung dorthin. Also Kasachstan ist immer noch ein Ort, an den ich niemals zurückkehren wollen würde. Ja.
Du hast Kasachstan auch keinen Song gewidmet. Das wollen wir gleich mal festhalten, ja?
Ja.
Oasis hast du oder bringst du mit? Don't Look Back in Anger passt natürlich ein bisschen der Titel.
Oh, stimmt.
Bezieht sich aber auf eine ganz andere Zeit, auf eure erste eigene Wohnung dann wahrscheinlich.
Genau. Unsere erste eigene Wohnung in Deutschland. Da waren wir in einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg. Enskofen heißt das. Da haben 200 Leute gelebt und vier davon waren wir. Und genau, das war so unsere erste eigene Wohnung, die wir hatten nach dem Aussiedlerlager, in dem wir davor gelebt haben. Und das war gerade so Sommer 96 und ich hätte gerade einfach Film für mich entdeckt, weil ich gerade Star Wars geguckt habe und dachte, wie toll. Und dann habe ich diesen Clip von Oasis gesehen und gehört und es hat sich einfach völlig in mein Hirn gebrannt.
Hörbar@radio1.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ich habe es vorhin schon angekündigt, wir werden in eine 7-wöchige Sommerpause schlittern. Dies hier ist die letzte Sendung, falls Sie das als Radiosendung hören, vor der Sommerpause. Aber wie gesagt, die Währung Podcast funktioniert. Sie können sich diverse Gespräche, hunderte von Gesprächen anhören, auch über YouTube und andere Stationen, hätte ich fast gesagt. Aber mir gefällt das Wort Station, deswegen bleibe ich auch dran. Station, weiß ich nicht. Plattform. Na, wie würdest du es sagen? Du bist so wortgewandt.
Plattform.
Ja. Plattform ist aber schon Plattform.
Ja, aber es hat
so. Je häufiger man es sagt, desto hässlicher wird das Wort. Ja, Plattform.
Es hat so ein bisschen sowas so neofuturistisches, so ein bisschen 80er-Jahre-Futurismus,
so, der da so mitschwingt. So Waschbeton. Ja. Geh doch auf die Plattform und hör dir die Gespräche an. Ja. Geh doch.
Das ist ganz geil.
Ja, gut. Gut, dann. Machen. Sie werden das schon machen.
Leute. Egal, wo sie es machen.
Egal, wo sie es machen. Und selbst auf den Philippinen könnte man auf so eine Plattform gehen und sich das anhören. Selbst. Du kannst im Kaukasus sein oder irgendwo in Baden-Württemberg oder in Soltau oder Sardinien und du kannst mit deinen Füßen im Wasser stehen und kannst dir ein Gespräch anhören mit El Hotzo. Ist das abgefahren?
Das ist absolut abgefahren, deswegen Shoutout an alle Leute im Kaukasus und in Baden-Württemberg.
Ja, aber auch in Sizilien.
Auch in Sizilien. Gut. Liebe Grüße.
Ganz herzliche Grüße und Buongiorno. Hoffentlich ist es nicht zu heiß heute. Wie lange wart ihr in diesem Übergangslager oder Auffanglager? Wie hieß das, Übergangslager?
Also im Prinzip, es war ein Aussiedlerlager und wir waren etwas über ein Jahr dort oder eineinhalb Jahre. Ja.
Waren das leerstehende Kasernen, waren das so Container?
Das war bei uns eine alte Herberge, also so ein altes Hotel.
Also gar nicht unangenehm?
Ach, also ich glaube, damals war es was auch eh schon, also genau, im Verhältnis zu heutigen Lagern und was man so kennt, war das ganz gut, ja. Ja.
Okay. Und kannst du beschreiben, wie das für dich als Kind war? Weil letztendlich ein anderes System, diese Reise, seid ihr beim Auto gefahren? Wie seid ihr nach Deutschland gekommen?
Wir sind geflogen und dann gab es, ich glaube, es gab zwei so Auffanglager insgesamt in Deutschland. Also durch die wurden dann alle durchgeschleust, die aus den Ländern der damaligen Sowjetunion kamen. Und wir waren in einem davon, das war so im Prinzip unser Ellis Island. So, und dann wurde man von dort aus zugewiesen. Also da war man zuerst eine Woche dort und wurde von dort aus dann verteilt. Und dann kamen wir nach Rheinland-Pfalz.
Und wie seid ihr da hingekommen? Wie seid ihr von Kasachstan dorthin gekommen?
Wir sind bis Frankfurt geflogen und von dort aus wurden wir dann mit einem Bus dorthin gebracht.
Und wie wurde dir oder euch, dein Bruder war ja 8-3, aber wie wurde es dir erklärt, was jetzt passiert oder was da möglicherweise auf euch zukommt oder wie das sein würde? Weil ihr habt gar kein Deutsch gesprochen.
Ja.
Ne, also für Kinder ist es sicherlich noch mal leichter auf eine Art, weil sie auch nicht wissen, mit was für Beschwerlichkeiten das möglicherweise einhergeht.
Ja. Für mich war das erstmal ein großes Abenteuer, glaube ich. Es hieß dann irgendwie so, weil natürlich, wenn dann auch früher so Pakete aus Deutschland kamen, klang das natürlich immer wie so etwas, dann, ja, eben, dann kommen so diese Pakete aus Deutschland. Und wenn man dann sagt, wir ziehen jetzt dorthin, war das erstmal ein tolles, oh wow, da geht es jetzt hin. Und deswegen war das für mich erstmal so ein großes
Positiv
Abenteuer.
Positiv besetzt.
Ja, absolut. Okay. Und dann landet man natürlich in Pirmasens in Rheinland-Pfalz, was jetzt nicht zu den schönsten Städten der Welt gehört.
Naja,
also die Ernüchterung ist dann relativ groß.
Ja, war die schon da?
Ja, aber einfach nur, ich glaube, Pirmasens hat eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Also ich glaube, die sind mittlerweile dort bei über 20%. Das ist also strukturell nicht keine besonders starke Stadt, die früher, glaube ich, Leder hergestellt hat. Es gab so viele Gerbereien und so Schuhfabriken dort. Genau, aber dort, wo wir hingekommen sind, dann im Prinzip schon nicht mehr. Also gehörte schon da zu den strukturschwachen Regionen eher.
Ja. Wir beschließen diesen ersten Teil unseres Gesprächs mit Eminem, The Real Slim Shady.
Yes.
Du hast es ein Überalbum genannt.
Ja, absolut.
Ein No-Skip. Wie? Was?
Ein No-Skip-Album, weil es gibt keinen einzigen Song auf der Marshall Mathers LP, den man skippen würde, weil alles irre Songs sind. Also es sind eigentlich nur Hits für mich da und ich kenne jeden Song, ich kenne die Reihenfolge, ich weiß, was kommt und das war so meine erste große Berührung, glaube ich, mit Rap-Musik und Eminem fand ich irre. Und ich glaube auch, es liegt daran, an der Art und Weise, wie er grundsätzlich mit Sprache umgeht und dass ich ihn sehr gut verstehen konnte, sozusagen mit meinem damals noch spärlichen Englisch und irgendwie das so gut nachvollziehen konnte.
Du bist audiophil, tut mir leid.
Wahrscheinlich doch.
May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you
never... Radio 1. Hörbar Brust.
Der Autor und Schauspieler Dimitri Schad sitzt mir hier gegenüber. In Mengen seid ihr gelandet.
Yes.
Das ist in Baden-Württemberg.
Ja.
In einer Wohnung, in der du dein Zimmer mit deinem Bruder geteilt hast, der 5 Jahre jünger ist.
Ja.
Und Deutsch gelernt, also wahrscheinlich ziemlich schnell auf die Schule gekommen oder in die Schule gegangen, so. Mhm. Und, das weiß ich aus einem Interview, das du gegeben hast, hunderte von VHS-Kassetten.
Ja.
Was? Ja. Die du bespielt hast? Die
ich aufgenommen habe. Das war immer so, das Schönste war immer, wenn die TV-Movie drin lag im Briefkasten, weil ich die dann durchgegangen bin. Einfach, ich habe angefangen.
Mit einem Marker?
Dann, mit einem Marker natürlich, mit so einem neongelben Textmarker und dann einfach vollständig durchgegangen. Angefangen bei ARD, ZDF und dann RTL und dann die Sendung von oben bis unten durchgegangen und markiert, wenn Filme da waren, von denen ich entweder was gehört habe oder oft war ja dann nur weiß ich nicht, manche mögen es heiß, Komödie, R-Doppelpunkt, B-Punkt Wilder.
Und woher hast du das dann aber gewusst? Woher?
Das war irgendwie etwas, weil es ja auch so vor Internetzeit war und irgendwie dann nur, weil ich einmal gehört habe irgendwo, dass es dann einen Regisseur gab, der Billy Wilder hieß. Und dann, weiß ich noch, dann gab es Encarta, diese Enzyklopädie, die noch so auf Windows 95 oder sowas installiert war. Und dann habe ich geguckt und was waren dann so die so wichtige Regisseure und welche Filme haben so den Oscar für den besten Film gewonnen.
Also du hast richtig recherchiert.
Genau, ich habe so recherchiert und dann versucht, das zu machen. Und dann war natürlich irgendwie, als Ingmar Bergman gestorben ist und dann gab es irgendwie so eine Retrospektive auf Dreisat oder sowas und dann ganz viele Filme oder als Martin Scorsese 60 wurde oder solche Sachen, die dann ganz viel so, also wo dann mehrere Filme gesendet worden sind, dann auch so Reihen, die ich dann aufgenommen habe, ja.
Also hätte man damals deine Eltern gefragt, hätten sie schon die Antwort gegeben, Demi, hätten sie wahrscheinlich gesagt, hätten sie Demi gesagt?
Mietje.
Ja. Mietje ist, ja, der macht mal was mit Film. Also der ist interessiert. Bist du ins Kino gegangen, wenn du Geld hattest?
Wir hatten so ein kleines Dorfkino. Ich bin nicht oft drin gewesen. Es gab einen Film, das war der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, mit meinem Vater zusammen. Das war Armageddon mit Bruce Willis. Mhm. Ja, das fand ich toll.
Und spürten das die Menschen, die mit dir zu tun hatten, dass das mehr ist für dich als eine Art von Unterhaltung?
Ich glaube, sie spürten es aber, dass ich in so einer Gegend aufgewachsen bin, die einfach sehr mittelständisch, unternehmerisch und so Ingenieurskunst geprägt war, war das nichts, was sozusagen als Lebensrealität oder als irgendetwas, womit man weder seinen Lebensunterhalt noch wie man sein Leben widmen könnte. Und ich glaube auch, ich habe einfach relativ früh gespürt, dass ich ein anderes Gefühl dafür habe, ähnlich wie andere Leute früh ein modisches Empfinden haben oder ein gutes Gehör für Melodien. Und ich wusste einfach, dass ich in der Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden, wie gespielt wird und was so Filmsprache ist, dass ich ein besseres Gespür dafür hatte und mehr gesehen habe als alle Leute um mich herum.
Ja, das wusste ich. Ist nachvollziehbar. Und dann gibt es möglicherweise noch nicht diese eine Klammer oder dieses eine, vielleicht weißt du gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht, wer mir das erzählt hat, aber wusste gar nicht, dass man Schauspieler sein kann oder Schauspielerin, ne? Dass das ein Beruf ist, dass man das machen kann.
Und dass man das lernen kann. Ich glaube, bei mir war es wirklich so der Punkt, das war mir gar nicht, und weil du es vorhin ja gesagt hast, mit Geschichte studieren, ich wollte das ursprünglich machen und Geschichtsprofessor werden und dann mein
auch
Geschichtslehrer.
Professor, das
ich
ist
wollte,
auch klar.
Ich wollte Professor werden und mich auf sowjetische Geschichte spezialisieren, weil ich dann dachte, zu irgendetwas müssen ja irgendwie so die Sowjet-Traumata, die man so mitträgt in der Familie, gut sein. Und dann dachte ich, dann könnte man das irgendwie wenigstens so richtig wissenschaftlich aufarbeiten. Ich wäre aber wahrscheinlich ein furchtbarer Wissenschaftler geworden und hätte gelogen und Ergebnisse gefälscht.
Um der Dramaturgie willen?
Ein bisschen um der Dramaturgie willen, um so ein bisschen die Geschichte etwas interessanter zu machen. Und dann hat mir mein Geschichtslehrer damals erzählt, dass es Schauspielschulen gibt und dass ich mich doch auf so eine bewerben könnte. Und das war eines der wegweisenden Gespräche meines Lebens.
Und da bist du, ich habe es vorhin, wir haben das Wort unvoreingenommen benutzt, das dir vielleicht ins Blatt gespielt hat, weil du eben noch nicht zu reflektiert darüber warst und nicht wusstest, was alles schiefgehen könnte und dass Leute wie, ich glaube, Corinna Harfuch, die erzählt hat, ich glaube, die hat 3 Anläufe oder 4 Anläufe gebraucht oder wurde bei vielen Schulen abgelehnt oder so.
Ja.
Vielleicht hättest du es gar nicht gemacht, wenn du gewusst hättest, welche Art von Qualifikation nötig wäre oder so.
Absolut. Ja, und dann natürlich auch erstmal so hinzukommen und dann waren dann im Tag irgendwie 150 andere Leute dort und man hat in einem großen Raum erstmal so Warm-up gemacht und hat so Nummern zugewiesen bekommen und kommt dann in so einen Raum und wird so gefragt, okay, und dein wievieltes Vorsprechen ist das? Und wie macht man das mehrfach? Probieren das Leute oft? Und dann hat das sofort geklappt, weil ich immer wieder, und das ist wirklich etwas sehr, also etwas, ich glaube, ich bin sehr glücksgesegnet, weil ich sehr oft in meinem Leben an Menschen geraten bin, die es gut mit mir meinten. Und das ist also viel, viel öfter als Menschen, die es schlecht mit mir meinen. Und das ist toll. Und auch dort waren dann 2 Dozentinnen dabei, die etwas in mir gesehen haben, was damals eigentlich vielleicht noch gar nicht da war, aber dass sie das Potenzial gesehen haben. Und das ist das wirklich Tolle und der große Segen meines Lebens, glaube ich, dass dass ich mindestens 10 Situationen in meinem Leben aufzählen kann, wo Menschen ein Potenzial in mir gesehen haben, was eigentlich noch nicht da war. Ja. Also beziehungsweise was noch nicht ausgereift war, was noch nicht so war, dass man sagt, das springt einem so sehr ins Gesicht, das muss man doch kaufen.
Wie war das mit der deutschen Sprache und dir? Weil du hast ein, soweit ich das beurteilen kann, einen sehr breiten Wortschatz. Ja. Wie gesagt, du schreibst gern, du sprichst gern, du erzählst gern. Ist es dir leicht gefallen, Deutsch zu lernen? Und das kannst du ja nicht, also warst du auch ein guter Schüler? Hat dir das Lernen Spaß gemacht?
Ich glaube, ich war immer ein guter Schüler, aber weil meine Eltern mich so ein bisschen dazu hingedrängt haben, ein guter Schüler zu sein, vielleicht nicht mal, weil ich selbst freiwillig wollte. Die Sprache habe ich aber relativ schnell gelernt und trotzdem war es auch dort, dass ich dann in der 5. Klasse immer noch Schwierigkeiten hatte und in der 6. auch noch und dann hat mir damals mein Deutschlehrer geraten, doch in die Theater-AG zu gehen, um es dort zu üben. Und deswegen, so bin ich in der Theater-AG gelandet.
Das heißt wirklich, das war ein Weichensteller, erst dein Deutschlehrer, dann dein Geschichtslehrer, die dich in die richtigen Richtungen gebracht haben.
Ja. Dann mein Französischlehrer, der auch Kabarett gemacht hat und mit dem ich dann so mein erstes Geld verdient habe, weil ich dann so als Roadie mit ihm mitgefahren
bin. Ach, echt?
Ja, der hatte mit einem anderen Lehrer zusammen, die sind die Lehrer und haben so ein Programm gemacht über so zwei Lehrer. Und was natürlich super gut angekommen ist, so zwei schwäbische Lehrer. Und damit sind wir so rumgetingelt und ich war dann so der Roadie davon. Und der hat mich damals auch so ein bisschen beraten für Schauspielschulen und ist dann mit uns irgendwie so nach Tübingen gefahren und hat Theater geschaut und es war sehr schön.
Du hast ja dann in München studiert, ne?
Genau.
Also hast du eigentlich, du hast nicht nur Hochdeutsch, du hast drei Sprachen gelernt, aber das Bayerische wird dir ziemlich schnell, naja gut, mit 19, 20, aber das Schwäbische, du hast wahrscheinlich auch, du könntest jetzt auch Schwäbisch sprechen.
Nee, das habe ich nie gemacht, weil ich irgendwie gemerkt, ich liebe ja Dialekte. Ich finde das etwas ganz Tolles und ich finde es extrem schade, dass es der deutschen Kultur nicht gelungen ist, etwas Ähnliches mit Dialekten zu machen, was in Amerika gelungen ist. Nämlich, dass ein Dialekt ja nie nur kabarettistisches Hahaha ist, sondern dass es ja tatsächlich etwas über einen Menschenschlag erzählt. Also Schwäbisch ist ja für mich einfach nur mehr, weil normalerweise, wenn Schwäbisch gemacht wird, ist es so eine sinnlose Theaterprobe, die man dann macht und der Regisseur sagt, ach, kannst du das nicht irgendwie auf Schwäbisch oder auf Wienerisch machen, hahaha, und dann finden das alle irgendwie furchtbar lustig. Und das fand ich immer super albern, weil ich finde, es wird dem nicht gerecht, was es eigentlich ist, dass es ja nämlich noch einen bestimmten Menschenschlag porträtiert. Und das finde ich viel, viel, viel schöner. Ja. Und wie Sprache, also dass Sprache ja nicht nur ein Ausdruck davon ist, wer die Menschen sind, sondern die sprachlichen Möglichkeiten definieren, wer die Menschen überhaupt sein können. Und das finde ich so extrem toll und deswegen muss man das irgendwie anders betrachten.
Schön. Ja. Die halbe Welt liebt ja, aber nur die halbe, Lana Del Rey, Happiness is a Butterfly.
Ja.
Was ist das für eine Künstlerin? Was siehst du in ihr? Ich finde, das ist so ein ganz interessantes Phänomen, diese Frau.
Ich verbinde gar nicht so irre viel mit ihr. Videogames war einfach ein krasser Sommerhit.
Einer der perfektesten Songs, oder?
Das war einfach wirklich so geil und hat so einen schönen Laidback, irgendwie so einen schönen gehabt. Summertime Sadness ist ein irre gutes Lied, finde ich. Und genau, und dann kam, und ich habe es zumindest irgendwie während Corona dann gehört, Happiness is a Butterfly und fand das irgendwie, weiß ich nicht. Das hing mir so im Kopf fest während des ersten Lockdowns.
Tja, mein Freund. Und jetzt haben wir einen weiteren Beleg dafür, warum es ganz, ganz wichtig ist, dass ich vorlesen darf, was du geschrieben hast auf dieser Liste. Weil jetzt sagst du einfach nur, ja, Lockdown, bla bla bla.
Sag mal, was habe ich geschrieben?
Ja, du schreibst, es ist März 2020, es ist Lockdown. Mein erster Kinofilm muss nach einem phänomenalen Start in den Kinos stoppen. Die Welt ist vereint in einem beispiellosen Stillstand und Ruhe. Zum ersten Mal lerne ich Berlin lieben und mich selbst. Ich besiege meine FOMO, also Fear of Missing Out, was bedeutet Angst, irgendetwas zu versäumen. Ich besiege meine FOMO, ich besiege ein paar meiner Dämonen. Ich finde ein riesiges Glück in mir und ich weiß nicht, warum aus allem, was ich damals geschaut, gehört und gelesen habe, ausgerechnet der Song bleibt, der für mich, also dieser Song hier bleibt, der für mich die Stimmung des ersten Lockdowns am besten auffängt. Ich mag Lana Del Rey nicht mal besonders, aber Ohrwürmer sucht man sich ja auch nicht aus. Ja. Du weißt, dass ich da, also nach dem Song würde ich gerne nochmal die eine oder andere Rückfrage stellen, aber wir können ja, ja erstmal hören.
Do you want me or do you not? I heard one thing, now I'm hearing another. Dropped a pin to my parking spot. The bar was hot, it's 2 a.m. It feels like summer.
Wenn Sie am 1. September noch nichts vorhaben, nee, anders. Es ist egal, was Sie am 1. September vorhaben, sagen Sie es doch einfach ab. Kommen Sie von, ich glaube, 16 bis 18 Uhr ja ins Haus des Rundfunks. Dort produzieren wir nämlich eine Hörbar vor Publikum. Mein Gast wird sein Anne Will. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und Sie können dabei sein. Wir verlosen keine Karten, aber es gibt ja andere Wege. Mehr Infos unter www.houseofpodcast.de. So, mein Gast heute, Dimitri Schad, Schauspieler, Autor. Und eben habe ich diesen Text verlesen, den du uns geschickt hast, zu Happiness is a Butterfly von Lana Del Rey.
Ja.
Das ist die Zeit des Lockdowns. Viele Menschen haben in der Zeit, also es ging längst nicht allen gut und manche lecken jetzt noch ihre Wunden und haben auch wirkliche Blessuren davongetragen, physisch und psychisch. Würdest du sagen, dass du das mental ganz gut hingekriegt hast, diese Zeit?
Mental war es für mich richtig gut. Ich habe davor einfach, ich war 10 Jahre fest im Theaterengagement gewesen.
Maxim Gorki.
Maxim Gorki davor am Bochumer Schauspielhaus und ich habe irre viel gearbeitet. Und war wirklich extrem, extrem fertig und war in so einer kleinen Lebenskrise und wusste nicht genau, wohin mit mir. Die hat dann so ein bisschen zwei Jahre vielleicht gedauert. Und auf einmal kam dann dieser Stillstand und ich hatte so Ruhe und Zeit zu reflektieren und habe festgestellt, dass ich mich selbst einfach sehr gerne mag. Und dass ich sehr gerne Zeit mit mir selbst verbringe und dass ich ganz okay bin, so wie ich bin. Und das war ganz schön festzustellen. Es gibt so etwas, Theater ist auch oft ein Ort der Negativität. So wie kommuniziert wird, wie dort so ist, wie auf Welt geblickt wird. Und so ein Ort von so schwer. Und so ein Seufzen, irgendwie so etwas. Und irgendwie, und Berlin ist auch so etwas, ich glaube, ich hatte so eine, weil ich ja auch so schreibe, dass ich dann Berlin lieben gelernt habe, ich hatte so das Gefühl, dass Berlin nicht so welcoming ist, wie ich das vielleicht so gehofft habe, dass es sein würde. Vielleicht hatte ich so eine romantische Vorstellung von so Paris in den 1920er Jahren und alles ist so, man ist so unterstützend und geht so zu Vernissages voneinander und sagt, oha, das ist aber ein tolles Bild.
Oh la la.
So, und alle sind so, und man sitzt so da und diskutiert und das, was passiert, so, und man spielt eine Premiere und alle sind irgendwie so, und man geht zum Theatertreffen und denkt, das sind so die 10 wegweisenden Inszenierungen des Jahres und alle Kolleginnen sind immer nur so, und alles, und ob man den Film schon gesehen hat und dann so überbewertet und überschätzt und so ein Zynismus, der sich drüber legt. Und auf einmal hatte ich das also alles nicht um mich rum. Und hatte Zeit und musste mit mir und habe sehr viel nachgedacht und dann angefangen sehr viel zu schreiben. Und im Prinzip alles, was ich jetzt mir so aufgebaut habe, habe ich damals gemacht und relativ früh darauf umgesattelt und mir so ein Büro geholt und angefangen einfach jeden Tag aus dem Haus ein bisschen zu watscheln, ein paar Minuten ins Büro zu gehen, mich dorthin zu setzen und einfach zu schreiben.
Weil es gut ist für die Struktur. Warte mal, mir fällt nämlich auch gerade so ein ganz frei, ich glaube, du hast mal irgendwann gesagt, Kreativität funktioniert nicht im freien Raum oder so ähnlich.
Ja, absolut. Ja, absolut. Vor allem Schreiben, das ist wirklich etwas, was ich festgestellt habe. Das funktioniert nur darüber, dass man einfach, also man muss es ja irgendwie schaffen, den Horror-Vakui vor diesem leeren Blatt zu überwinden.
Horror-Vakui, wie du redest.
Also die Angst vor dieser Leere und die überwindet man für mich nur einfach, wenn man loslegt und wenn man es nicht zu einer Wahl macht, sondern einfach sagt, ich fange jeden Tag jetzt gerade um 9 Uhr an zu schreiben. Und das ziehe ich durch und ich schreibe einfach bis 18 Uhr. Es sei denn, ich habe so einen Termin wie jetzt. Und ansonsten darf man das nicht zu einer Wahl machen und auf Inspiration warten. Das ist auch das Tolle bei Theaterproben, dass man einfach weiß, man geht dorthin und du probst einfach. Egal wie du so drauf bist. Und dann passieren manchmal herausragend schöne Sachen.
Ich finde es interessant, weil die wenigsten Menschen, die in diesen kreativen Berufen sind, es so formulieren würden. Du bist ja auch jemand, der sagt, du magst das Wort Talent nicht. Oder wahrscheinlich magst du das Wort Talent, aber nicht das, was, was da hineininterpretiert wird oder dass es so idealisiert wird oder romantisiert.
Ja, weil dann ja nicht sichtbar ist, was Leute eigentlich dafür tun, um dorthin zu kommen. Also niemand, der wirklich der über längere Zeit vorne mitspielt, egal in welchem kreativen Beruf, macht es aufgrund von Talent. Du kannst es über eine kurze Zeit machen, du kannst über eine kurze Zeit Leute blenden und dann stolperst du über falsche Entscheidungen, die du getroffen hast, über Projekte, die du nicht hättest machen müssen oder wo du mehr hättest Mühe reinlegen sollen. Aber wenn jemand über ein Jahrzehnt dabei ist, 2, 3, 4 Jahrzehnte, dann sind wir weit über pures Talent hinaus. Wir sind dort wirklich über eine Dedication und ein Commitment und dass Leute wirklich sehr, sehr, sehr viel ihrer Seele da reinstecken und sehr lange daran arbeiten, das zu perfektionieren. Und deswegen, ich habe immer so das Gefühl, wenn man so sagt, so jemand ist so begabt, das kann man so sagen über jemanden, der Anfang 20 ist und so aus einer Vitalität und aus einem Instinkt heraus etwas macht. Aber eben, weil wir gerade darüber sprechen, es wäre ja absurd, über Corinna Harfuchs Talent zu sprechen. Das ist ja irre. Also das wäre ja eine Beleidigung dafür, was sie macht. Oder
ich verstehe.
Charlie Hübners Talent, das ist ja eine Frechheit.
Ja, okay.
Ja. Ich finde das dann viel schöner zu sprechen über sozusagen Lina Beckmanns Arbeitsmoral. Das finde ich toll. Oder die wirklich akribische Rollenauswahl und Vorbereitung und so weiter.
Die aber eben für viele nicht sichtbar und nicht nachvollziehbar ist, weil man das nicht weiß. Und weil auch kreative Menschen in deinem Beruf, aber auch in anderen kreativen Berufen eine Scheu haben vor dem Wort. Es ist auch kein schönes Wort, das ist so ein bisschen antibakteriell, es ist so Selbstdisziplin. Ich liebe das, weil ich durch Selbstdisziplin, man kann ja an sich selbst in den seltensten Fällen so Entwicklungsschübe feststellen oder so. Ne? Das können andere Leute aus der Distanz, sie sehen dich eine Zeit lang nicht und dann sagen sie, du hast dich verändert oder wie auch immer.
Absolut.
Und mir hat Selbstdisziplin immer geholfen, wenn ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt an mir rumarbeiten oder wie auch immer. Das ist jetzt ein ganz blödes Wort dafür, aber es ist wie eine Muskulatur, die du dir aufbaust und auf die du dann später zurückgreifen kannst. Aber warum ist die Selbstdisziplin an sich als Wort, aber auch als Begrifflichkeit so, warum hat die so eine schlechte Lobby?
Weil wir in Deutschland den Geniekult so
ist doch aber
so
eigentlich
abfeiern.
Preußisch. Ich dachte, das ist so, arbeiten pünktlich, Qualität, also nehmen wir jetzt mal die letzten 10 Jahre weg und das, was kommt, aber das waren doch eigentlich immer so die preußischen Tugenden, dass man sagt, man arbeitet und man, also arbeiten und beten und eigentlich ist das ja, wenn man jetzt auf so Klischees zurückgreift, ist ja Fleiß immer auch dabei, oder?
Genau, aber das ist ja auf Arbeiter bezogen. Das ist nicht auf die großen Kreativen, auf die großen, die großen Ideen haben, die Inspiration. Also das ist ja so traditionell in Deutschland, dass zum Beispiel, also wenn wir uns irgendwie anschauen, wie in Deutschland auf den Regieberuf geblickt wird, dann ist es ja so, dann ist es das große Originalgenie, das dann also der Werner Herzog, der also das Drehbuch selbst schreibt und irgendwie rumläuft und selbst das Geld besorgt und sagt, dieses Schiff muss hier durch den Amazonas getragen werden. Und das ist so weit von der Lebensrealität entfernt, wo du ein Team hast von 40, 50 Leuten, die ihr Leben dedicaten und die so viel dazu beisteuern. Und wir haben uns aber irgendwie so fixiert und finden das so irre geil, dass dort dann ein meistens etwas älterer, meistens sehr weißer Mann irgendwie so eine gigantomanische Idee hat.
Verstehe.
Und das finden wir irgendwie sexy. Aus irgendeinem Grund ist das historisch seit Goethe so, dass wir das in Deutschland so abfeiern und dass wir weder Teamwork, was dahinter steckt, also auch sozusagen kreatives Teamwork und wie Ideen, die irgendwo in Zwischenräumen entstehen und nicht, weil irgendwann
und gemeinschaftlich entstehen.
Genau,
ne?
Gemeinschaftlich entstehen und die dann wirklich durch eine Arbeitsdisziplin entstehen. Und irgendwie hat man das in Deutschland nicht so sehr. Also aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht, ob es aus der Zeit der Romantik kommt oder aus der Zeit vom Sturm und Drang, und wenn man dort dann irgendwie diese großen Dichter und Tragödienschreiber, dass man die irgendwie in so eine Art von mystischem Geistesblitzgehabe irgendwie reingesteckt hat und eben nicht Shakespeare, der dann irgendwie sagt, okay, ich habe hier ein Publikum und ich muss in 2 Monaten ein Stück aufführen, also setze ich mich hin und schreibe irgendetwas, was die Leute sehen wollen, damit ich dieses Theater am Laufen halten kann. Mhm. Das ist sozusagen irgendwie so diese britische Arbeitsethik, Theater oder so. Jokes gegenüber, und das Deutsche ist halt so, auch das dort, ich finde, warum zum Beispiel dann irgendwie so britischer oder amerikanischer Stand-up so viel besser ist, auch dort, weil nicht darauf vertraut wird, dass du von dir aus einfach lustig bist, sondern dass das Material ist, das du ausprobierst an Leuten und lange testest und sehr, sehr
meticulous. Es ist ja auch gescriptet, und das ist, genau, das ist natürlich auch eine Entzauberung so ein bisschen, ne, es ist ja irgendwie auch, rührt es mich auch, dass Menschen eigentlich immer denken wollen, das ist so ad hoc, es kommt aus dem Moment.
Aber das wäre ja absurd, wenn ich sagen würde, Fußballer machen irgendwie, keine
das
Ahnung,
richtig,
so
richtig.
Chillen
ja.
irgendwie den ganzen Tag ja. und dann treffen die sich einmal die Woche und ja. kicken sich so ein bisschen den Ball ja. zu. Hey, ist das toll und inspirierend. Ja. Das wäre ja bescheuert. Also ich weiß ja, dass SportlerInnen hart dafür trainieren und dass das, was ich sehe, nur ein Bruchteil davon ist. Und warum sollte das bei einem Gagschreiber anders sein? Also natürlich weiß ich, dass ein Ricky Gervais diesen Gag schon vor 200 ausverkauften Stadien ausprobiert hat, bevor ich ihn höre. Aber dafür ist er gut.
Okay, gut erklärt. Hast du gut auf den Punkt gebracht. So. Finde ich gut.
Ja.
Wie oft hast du das gescriptet? Hast du das vorher aufgeschrieben,
Nein.
was du jetzt gesagt
hast? Nein, aber ich habe viel darüber nachgedacht.
Du hast auch viel über Gewohnheiten und Rituale gelesen,
ja.
ne?
Ja. ja.
Auch interessant. Aber wenn ich dich zu all dem jetzt befrage, dann kommt deine eigene Geschichte vielleicht ein bisschen zu kurz, die wir jetzt gleich nach dem nächsten Song mal wieder ein bisschen nachreichen. Dein fleißiges Arbeiten. Jetzt hören wir erstmal die Strokes mit Someday und sind zeitlich, habe ich hier in deinem, du hast Abitur gemacht, du weißt, was du studierst, du hast das Gefühl, hast du, glaube ich, geschrieben, in deinem Leben jetzt irgendwie.
Jetzt werden gute Sachen
jetzt
passieren.
Jetzt werden gute Sachen passieren.
Ja.
Das hat übrigens auch der Journalist geschrieben, der der ein wirklich schönes Porträt in der Zeit über dich geschrieben hat. Der hat dann gesagt, er wird vermutlich eine glänzende Zukunft haben. Das haben wir auch gedacht. Ja. Der Autor und Schauspieler Dimitri Schad ist heute hier zu Gast. 2009 Studium Schauspiel an der Bayerischen Theaterakademie. 2009 dann auch am Staatlichen Institut der Darstellenden Künste in St. Petersburg.
Ja.
Warum?
Ich habe während des Studiums einen Professor kennengelernt, der bei uns in München ein Seminar gegeben hat, so zu Stimmklang. Juri Vassiljev hieß der Mann. Und den fand ich ganz faszinierend, und dem bin ich nach Petersburg nachgereist, weil ich bei dem lernen wollte, weil das ein Mensch ist, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt oder nicht lebt, aber der so beispiellos gut mit Sprache umgegangen ist, wie ich das noch nie bei irgendjemandem gesehen habe, der so sein Leben dem gewidmet hat, rauszufinden, was man mit Stimme alles machen kann, und der wirklich Laute produzieren konnte, die ich noch nie von einem Menschen gehört habe.
Was heißt das?
Der hat einfach Stimme ausfahren können, extrem, extrem stark, also so bis hin zu Übungen, die etwas zum Beispiel machen, was so, also wenn Menschen in extremen Gefahren- oder Schmerzenssituationen sind und dieser zum Beispiel so wirklich krasse Schreie.
Ja.
Wie man damit zum Beispiel umgeht. Also auch sehr so
die. Wie man sie herbeiführen kann, oder was meinst du?
Also grundsätzlich auch ausloten, wie man da stimmlich drankommen kann mit solchen Sachen.
Um es herzustellen, für eine Rolle beispielsweise.
Ja. Aber nicht technisch, sondern wie das irgendwie so, wie man das gut so an den eigenen Körper anbinden kann. Und ich glaube, dass das, also alles, was ich stimmlich machen kann, nicht sprachlich, stimmlich machen kann, da habe ich sehr, sehr, sehr viel ihm zu verdanken. Das habe ich in der Zeit dort in Petersburg gelernt.
2006 und 2008 hast du ein Schauspielstipendium des Deutschen Bühnenvereins bekommen.
Ja.
Gut.
Ja.
Naja.
Ja, das hat mein Studium finanziert.
Ja. 2009 Engagement am Schauspiel Essen, 2010 Wechsel ans Schauspielhaus Bochum. Ja. Was für interessante Schritte und wichtige Bühnen, auf denen du warst. Dann ab 2013 Ensemblemitglied am Berliner Maxim Gorki Theater für 10 Jahre.
Für 6 Jahre.
Für also 6 Jahre.
Genau, insgesamt war ich dann 10 Jahre im Festengagement. Dann habe ich aufgehört, okay, und habe dann jetzt ja dieses Jahr mein Debüt an der Schaubühne gehabt mit The Silence.
Ja. Ja. Ein Solostück, das total gefeiert wird. Machst du das noch parallel zu dem, all dem anderen, was du gerade machst?
Letzte Woche 5 Vorstellungen gespielt, ja.
Wie lang dauert das Stück?
2 Stunden und das aber aus meiner Haut, und da hat er damals das Buch gelesen und wollte auch damals mitspielen, was sich dann aber aus zeitlichen Gründen zerschlagen hat. Also da wären wir auch spielerisch einmal zusammengekommen, aber bisher ist das ausgeblieben.
Bin gespannt, da wird es ja bestimmt eine Begegnung geben. Und
vermutlich, ja.
Ja, ja, gut. Für immer und dich, Rio Reiser.
Ja.
Die Geschichte dazu ist schön.
Ja, da, weil wir jetzt gerade über den Debütfilm gesprochen haben von meinem Bruder und mir, der hieß Aus meiner Haut und war eine Science-Fiction-Liebesgeschichte.
Der Debüt-Langfilm, ne? Wir haben vorhin ja schon von dem Studenten-Oscar gehört.
Genau, der Debüt-Langfilm war eben so diese Science-Fiction-Liebesgeschichte und ich habe mir eine Szene reingeschrieben, in der ich Karaoke singe.
Sag mal ganz kurz, worum es dabei geht.
Es geht um ein Paar, das auf eine Insel fährt, auf der es eine Technologie gibt, die es möglich macht, sein Geist auf einen anderen Körper zu übertragen. Und dieses Paar wechselt dann mit einem und dort treffen sich auf dieser Insel zu sommerlichen Ritualen eine Gruppe von Menschen und wechseln miteinander die Körper. Und dann wechselt dieses
Paar. Für immer?
Nee, nur für diese Zeit, in der sie dort sind. Und dieses Paar wechselt mit einem anderen Paar. Das heißt also, auf einmal spielen 2 andere Leute das gleiche Paar weiter. Und das, was also der Ursprungsgedanke war, dass man dieses Body-Swap-Genre, was es gibt, aber mal ernst nimmt und sozusagen sich versucht, die Frage zu stellen, was sind denn eigentlich körperliche Prägungen und was sind, also wo hört der Geist auf und wo fängt der Körper an, und dass dann eben die Frau in einem neuen Körper feststellt, dass sie, also, und wir erfahren dann, dass sie lange an einer Depression leidet, die sie jetzt aber erst in diesem neuen Körper als überwunden sieht, weil sie auf einmal eine Leichtigkeit hat. Der Mann hält es aber in diesem anderen Körper nicht aus, indem er es wechselt wieder zurück. Sie wechselt in den Körper eines anderen Mannes. Und so wird das weitergetragen, bis sie am Ende nochmal wechseln und miteinander wechseln. Mhm. Und sozusagen wie so, dass also die Protagonistin wird gespielt von 4 unterschiedlichen SpielerInnen, von 2 Frauen und 2 Männern. Und das geht dann so weiter. Also es war so darstellerisch ein Experiment, aber auch wirklich so die metaphysische Frage nach Körper und Geist und der Trennung davon, weil wir eben auch in einem Zeitalter leben, wo das sehr stark thematisiert wird. Also so diese Trennung von, ich bin nur so alt, wie ich mich fühle, oder dann halt bis hin zu Trans- und Posthumanismus und sozusagen der totalen Loslösung davon.
Und auch natürlich den Geschlechterrollen, ne?
Absolut.
Und den ganzen Geschlechtergrenzen. Absolut. Und wie man sie auflösen kann und ob es überhaupt wichtig ist, dass
absolut,
es sie
gibt. Absolut. Mhm. Und das haben wir dann alles so, wir haben sehr lange daran geschrieben und gearbeitet, und dann ging es schon auf den Dreh zu und es gab diese Karaoke-Szene und dann haben wir uns gefragt, was der wohl singen könnte.
Du hast mitgespielt.
Meine Figur, genau, und was meine Figur da singt. Und dann haben wir gedacht, Für immer und dich von Rio Reiser könnte doch toll sein. Und dann haben wir Gerd Möbius, dem Bruder von Rio Reiser und seinem Nachlassverwalter, einen langen Brief geschrieben, weil wir gehört haben, dass er nur, also dass er gerne handschriftlich geschriebene Briefe liest. Und dann haben wir ihm also einen 7-seitigen handschriftlichen Brief geschrieben, wo wir erklärt haben, worum es in der Geschichte geht und warum diese ungewöhnliche, seltsame Liebesgeschichte diesen ungewöhnlichen Liebessoundtrack braucht.
Und denn ihr dann, brauchtet sein Okay, dass ihr den benutzen dürft.
Weil wir auch kein Geld hatten, und dann hat er ihn uns zur Verfügung gestellt. Und das Tolle war dann, dass es eben so zum Song der Produktion wurde, weil wir es dann eben als Team gesungen haben zusammen bei der Abschlussfeier und als wir in Venedig waren, wo wir beim Filmfestival Premiere hatten. Und dann hatten wir was zu den weiteren wunderschönsten Momenten meines Lebens gehört, weil wir dann so mit dem Kernteam noch so eine Bootstour gemacht haben nach der Premiere. Und dann haben wir einfach ein paar Flaschen Wein gehabt und sind dort im Sonnenuntergang in Venedig rumgefahren. Und es war so irre schön, wenn man sich das kaum vorstellen kann, dass so nach 5 Jahren Arbeit man dann dort steht oder wenn man denkt, das ist so, also was für ein Privileg es ist, dass das gesehen wird, dass wir hier sein dürfen, und dann diesen Song auf dem Ohr.
Musik.
Zu Gast ist Dimitri Schad, Schauspieler und Autor. Was würdest du sagen, welche Rolle war es, die dich so richtig bekannt gemacht hat? War das die Känguru-Chroniken? Also war es der erste Känguru-Film? Oder?
Der erste Känguru-Film hat mich zumindest dorthin teleportiert, dass ich auch für größere Rollen dann bei Film und Fernsehen angefragt worden bin. Ich habe aber das Gefühl, dass Leute angefangen haben, mich auf der Straße zu erkennen oder zumindest mich so anzugucken, dass sie nicht genau wissen, ob sie mich kennen und nicht wissen, ob sie mich mal im Fernsehen gesehen haben oder ob sie mit mir zusammen Abi gemacht haben oder irgendwie so etwas. Das ist tatsächlich der Blick, den ich so am häufigsten bekomme von so Leuten, die mich so angucken und denken, ich glaube, ich kenne, aber ich weiß nicht, woher und was ich für Gefühle damit verbinde. Und das kam dann aber erst nach Cleo, habe ich das Gefühl.
Gut, Cleo, und das ist auch der Aufhänger für uns hier, wenn wir ein bisschen PR machen. Cleo ist eine Serie mit dir und Jella Haase in den Hauptrollen.
Yes.
Eine abgefahrene Serie. Ich weiß ja gar nicht genau, wie ich die beschreiben soll. Gott sei Dank muss ich das nicht, das kannst du ja machen.
Cleo ist eine Action-Thriller-Comedy-Alternate-History-Fun-Character-Driven-Serie.
So. Abgekürzt
Yes, da gibt es bestimmt. Ich muss mal bei Marketing bei Netflix fragen. Die müssen eigentlich irgendwie so ein catchy Ding dafür haben.
Mit Sicherheit. Aber ob das dann alles trifft. Also ich bin so zufällig in die erste Staffel reingerutscht. Das heißt, schon dieser Satz gibt Aufschluss darüber, es wird jetzt eine zweite Staffel geben.
Ja.
Und habe erstmal gedacht, wow, die Ausstattung, Bühnenbild und so weiter, das ist schon wirklich sehenswert.
Ja.
Was die Zeit ist, zeitlich nach dem Fall der Mauer, wie lange nach dem Fall der Mauer ist das datiert?
Sie fängt an 86, da findet sozusagen so die ersten Szenen finden dort statt und dann 89. Also okay. Wir sind dann kurz nach Mauerfall, ja.
Und Jella ist eine mit allen Wassern gewaschene, extrem, eine Kampfmaschine, eine Agentin.
Genau, eine Stasi-Killerin.
Eine Stasi-Killerin, ja. Die betrogen wurde oder herausfindet, was da gelaufen ist an Betrug.
Ja, es ist so ein bisschen eine Art, eine Graf von Monte Cristo-artige Geschichte. Also sie landet unschuldig im Gefängnis, kommt dann raus und versucht rauszufinden, wer ihr das angetan hat und wer dafür gesorgt hat, dass sie dort eben in diesem Gefängnis war. Und die erste Staffel lebt sehr stark von diesem Racheplot, wo sich dann rausschält, dass es sich um einen roten Koffer handelt, dem sie dann hinterher ist. Und eben, es gibt einen Westberliner Polizisten, Sven Petzold, das bin ich, der ihr dann hinterher ist, der eigentlich nur im Betrugsdezernat arbeitet, aber irgendwie so das Gefühl hat, dass das Leben ihn so ein bisschen im Stich gelassen hat und dass er doch gerne die glückliche Fügung noch gehabt hätte, einen großen Fall an Land zu ziehen. Und dann sieht er diesen großen Fall, verfolgt sie, verliert dabei sein Geld, seinen Job, seine Familie, verliebt sich in diese Frau und so, dann fangen sie an, zusammenzuarbeiten und sich wieder auch zu entzweien.
Das Schöne ist daran, dass, oder sagen wir, die Bedingungen, um einzusteigen, finde ich, sind, dass man weiß, es geht jetzt hier nicht um so eine klassische Erzählung. Es ist keine klassische Action-Serie. Yes. Dazu ist es auch ironisch oder selbstironisch oder augenzwinkernd oder welches Wort auch immer man da nimmt. Das ist einfach teilweise extrem verzerrt, überdreht, aber es macht Spaß, da mitzugehen, finde ich. Also ja. da muss man jetzt nicht nach realistischem Bezug suchen, der ist zwischendurch da, dann so ganz überraschend, dass man so denkt, gerade lässt man sich drauf ein und denkt so, ja, so, und dann kommt wieder irgendwas ganz Irrationales und dann erinnert man sich daran, ach ja, genau, es ist ja irgendwie auch ziemlich viel Fantasy oder Comedy dabei.
Absolut. Das fand ich aber auch das Tolle wirklich in der Serie, weil das macht sie so undeutsch, weil in Deutschland sind wir auch, also neben der großen Liebe für Geniekult, gibt es ja auch in Deutschland eine große Liebe für so Pseudorealismus, also für noch nicht mal wirklichen Realismus, sondern so komischen deutschen Fernsehrealismus.
Woran denkst du dabei?
An die zahllosen deutschen Krimis, an die zahllosen deutschen Historiendramen, an die sogenannten, und etwas, das so auch an eine Spielweise, die nie meine war, die ich nie besonders gemocht habe.
Glaubst du, hat sich das verändert, wenn ich dir da nochmal in den letzten Metern hier ins Wort fallen darf, dass die Digitalisierung und damit einhergehend auch die Streaming-Dienste haben ja eine ganz andere Art von Verdrängung und von Konkurrenz und von Zielgruppen und auch Splitterzielgruppen nochmal mitgebracht.
Absolut.
Ne? Und das erfordert natürlich auch eine gewisse Elastizität des bisher Dagewesenen. Ne? Also würdest du sagen, dass jetzt dieses ganze Derek-hafte, das ist jetzt natürlich das totale Extrem,
ja,
dass das weichen muss und dass auch, dass sich das jetzt schon in der deutschen Regiearbeit wie auch immer bemerkbar macht, dass die Leute flexibler, offener, elastischer sind?
Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Aber es ist noch nicht mal so auf Deutschland bezogen. Ich finde es so schade, dass es in der Schauspielerei, hat man sich irgendwann auf so eine bestimmte Art von Darstellung geeinigt, die so sozusagen so der Goldstandard ist. Und zum Beispiel etwas, was es ja in anderen Kulturkreisen gibt oder bei bestimmten SchauspielerInnen, die eher etwas Expressives ausprobieren, was ich zum Beispiel auch mit Sven Petzold gemacht habe, weil ich dachte, oh mein Gott, wenn ich, also wozu in der sowieso schon übersättigten deutschen Polizistinnenlandschaft einen weiteren Polizisten zu spielen. Also das heißt, ich muss dem ja irgendetwas geben, wo ich das Gefühl habe, das finde ich faszinierend, das finde ich irgendwie interessant, ich finde das in der Darstellung gut, weil ich wirklich, ich glaube, sobald ich Tatortkommissar werden würde, würde ich mich erhängen, weil ich diese Sätze nicht aushalten kann, weil ich das alles kaum aushalten
aber
kann.
Auch das liegt doch an der Regie.
Nicht nur, es liegt an der Art und Weise, wie man schreibt und eben, aber ich finde auch grundsätzlich einfach Krimis nicht gut. Vielleicht liegt es auch daran. Ja. Aber du hast recht, auch an der Regie und auch wirklich so an der Spielweise und wie expressiv wir werden wollen. Und aber das ist uns irgendwie so, Cleo war dann ein sehr, sehr, sehr glücklicher Umstand, weil das möglich war, weil das gewollt war und gesehen wurde. Und da sind wir jetzt irgendwie in der zweiten Staffel. Ich habe die jetzt so vor zwei Tagen nochmal so zum dritten Mal geguckt. Und die ist wirklich extrem gut gelungen. Das ist richtig, richtig schön, weil ich davor auch so ein bisschen Angst hatte natürlich. Dann gerade, wenn so eine erste Staffel so einen großen Erfolg hat und so viel Liebe bekommen hat von Menschen.
Ja.
Also wirklich, dass sie sich richtig verknallt haben in diese Serie.
Ja.
War das für mich ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl, erstmal die Bücher zu lesen und festzustellen, dass sie sehr, sehr, sehr gut sind. Und dann, dass es eine sehr tolle zweite Staffel geworden ist.
Gut. Zu sehen ist diese zweite Staffel ab dem 25. Juli, also in wenigen Tagen,
yes,
auf Netflix.
Ja, und ganz schnell ganz viel bingen.
Leider können wir über das Projekt, das an dem du jetzt sitzt, noch nicht reden, wie du sagst. Wann wird das geboren? Wann kommt es zur Welt?
Wir werden in 10 Wochen anfangen zu drehen. Es ist meine erste eigene Serie, die ich mache. Als Head Autor zusammen mit meinem Bruder. Für wen und wie sie heißt und worum es geht, darf ich noch nicht verraten. Aber sie wird, wenn alles glatt läuft, hoffentlich nächstes Jahr zu sehen sein.
Gut, wir behalten dich im Auge. Dimitri Schad, der letzte Song, den du mitgebracht hast, weil keine Musikliste ohne David Bowie hast du noch geschrieben.
Ja.
Space Oddity. Gibt es dazu was zu sagen oder einfach nur?
Einfach, weil es super ist.
Okay. Vielen Dank für deinen Besuch hier.
Vielen, vielen Dank.
Ground Control to Major Tom. Ground Control to Major Tom.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.